Ich denke darüber nach, wenn das tatsächlich so kommt, müsste man eigentlich den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Vizekanzler wegen Amtsmissbrauch anzeigen.
Frauen im ORF, die mit diesem Wissen leben, dass wenn sie so etwas melden, werden sie fertig gemacht. Weil es eine Geschichte gibt von Frauen, die fertig gemacht wurden, die ihren Job verloren haben, die versetzt wurden an schlechtere Stellen und so weiter, wenn sie sich gemeldet haben. Und wir haben also diese technischen Möglichkeiten, gemeinsam mit einer US-Regierung, die eine Sicherheitsstrategie veröffentlicht hat, in der sie schreibt, sie will Regime Change in Europa. Und mir kommt vor, dass diese Gefahr überhaupt nicht besprochen wird.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Corinna Milborn beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wem unsere digitale Öffentlichkeit gehört und wer sie kontrolliert. Schon 2018 hat sie Social Media als Machtprojekt beschrieben, Plattformen gebaut von wenigen, die bestimmen, wie wir diskutieren, was wir sehen und was nicht. Seitdem ist vieles eskaliert, Covid, politische Polarisierung, Protestbewegungen, Hass im Netz und gleichzeitig die Frage, wer setzt eigentlich die Regeln? Und genau darüber wollen wir heute sprechen, sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Ich bin Stefan Zöchling, willkommen bei Streitwert, heute zu Gast Corinna Milborn, Journalistin, Autorin und seit Jahren eine der prägendsten Stimmen in der Debatte rund um Plattformen, Medien und digitale Öffentlichkeit. Die zentrale Frage heute, wem gehört die öffentliche Debatte und wer darf sie steuern? Herzlich willkommen, danke fürs Kommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Milborn, Sie haben im Change the Game beschrieben wie Monopole mit eigener Ideologien. Sie haben gesprochen von der dunklen Seite der Macht. Sie haben darüber gesprochen, dass ein paar wenige das freie Netz kapern oder gekapert haben. Wo stehen wir da heute?
Ja, leider hat sich alles bewahrheitet, was wir damals 2016, 17, 18 recherchiert haben. 2018 ist das Buch rausgekommen. Ja. Und damals waren die Reaktionen von vielen noch so, die gesagt haben, aber diese Silicon Valley-Eliten, die sind doch ohnehin so liberal. Die wollen ja das Gute für die ganze Welt. Das hat sich jetzt schon geändert. Mhm. Also ich merke, dass jetzt in der breiten Wahrnehmung angekommen ist, dass das ein wahnsinniger Machtapparat ist, der da aus Silicon Valley herauskommt, der unglaublichen Einfluss darauf hat, wie wir miteinander kommunizieren und letztendlich auf unsere Demokratie, das heißt auch, wie unsere Gesellschaft organisiert ist. Das ist jetzt angekommen. Es ist seitdem natürlich wesentlich schlimmer geworden, um die Frage zu beantworten. Wir können vielleicht im Detail noch darauf eingehen.
Aber Was ist Ihrer Meinung nach schlimmer geworden? Ist es einfach diese Echokammern, die sich verstärkt haben? Ist es ein Rechtsruck? Ist es ein Linksruck? Was meinen Sie, sind die Auswirkungen, die wir wirklich sehen?
Ich fange immer gerne bei der Machtfrage an und bei den Besitzverhältnissen, um zu schauen, wer hat wie viel Einfluss, ist kein schlechter Blick auf die Welt. Und wenn man sich das ansieht, dann ist in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel von Macht von nationalen Medien oder europäischen Medien in Richtung Silicon Valley verschoben worden. Und Macht meine ich, da meine ich zwei Dinge damit. Erstens Aufmerksamkeit. Also wie viele Minuten oder auch Stunden pro Tag verbringen Leute auf welchem Medium? Das ist die Währung natürlich für Medien. Und zweitens Geld. Wie viel Werbegeld fließt dorthin? Wenn man sich jetzt Österreich ansieht, dann war das vor 10 Jahren nicht vernachlässigbar, aber nicht wahnsinnig viel. Nicht so, dass es jemandem wirklich wehgetan hat. Wenn man sich jetzt ansieht, wo das Geld hinfließt und den österreichischen Werbekuchen als Ganzes betrachtet, dann hat sich der in den letzten Jahren nicht wirklich verändert. Es wird ungefähr gleich viel Geld für Werbung ausgegeben. Aber 2/3 dieses Geldes, 2/3 fließen an internationale Plattformen. Hauptsächlich an Meta und Google. Auch an TikTok wachsend und nur mehr 1/3 bleibt übrig für die gesamte österreichische Medienlandschaft. Und das ist im Prinzip genau das, wovor wir damals gewarnt haben. Wir haben es hier zu tun mit sehr, sehr großen Plattformen, die sowas wie eine natürliche Monopolbildung haben, weil durch die Netzwerkeffekte im Internet, ich glaube, der Begriff ist bekannt, also wer mehr User hat, bekommt immer mehr User, logischerweise, man geht dorthin, wo die anderen sind, bilden sich da Monopole heraus, die sehr, sehr schwer zu durchbrechen sind. Und die haben als Ideologie von vornherein eingebaut gehabt, dass sie sich nicht an Gesetze halten wollen. Jetzt ist es so, dass Massenmedien mit gutem Grund sehr reguliert sind, weil die massenhafte Verbreitung von Informationen ist gefährlich. Das wissen wir aus unserer Geschichte. Also wir wissen, dass der 30-jährige Krieg so lange gedauert hat, weil es Flugblätter gab und es diese Möglichkeit gab, den Gegner in so einer unglaublichen Glaubwürdigkeit zu verleumden, weil es gedruckt war. Mhm. Und das gedruckte Wort war früher quasi Gott vorbehalten. Ja. Da war die Bibel gemalt von Mönchen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Oder dass auch das Aufkommen von Radio den Faschismus beschleunigt hat, diese Möglichkeit in jedes Wohnzimmer zu senden. Mhm. Und diese Technologie, die wir da haben, also Masse kombiniert mit sehr individueller Anpassung an genau, was Sie sehen wollen und was Sie am meisten aufregt oder dranhält, ist eine sehr, sehr große Macht und genau die ist aber unreguliert. Und diese Firmen haben es darauf angelegt. Die haben von vornherein gesagt, wir halten uns nicht an Regeln. Mhm. Eventuell zahlen wir irgendwann Strafe.
Aber glauben Sie nicht auch, dass das eine Chance wäre für, weil ich meine, am Ende des Tages, ich weiß heute nicht mehr, was wahr ist und was fake ist.
Ja, das ist eines der größten Probleme, die wir haben dadurch. Ja, wir leben in einer Welt, in der das... Der Glaube daran, dass es Wahrheit überhaupt gibt, schon langsam verloren geht. Nämlich kombiniert Social Media plus AI führt dazu, dass alles fake sein könnte. Und was dann übrig bleibt, ist, dass man nur mehr glaubt, was einem entspricht. Also da, wo man so ohnehin hintendiert, was man glauben will, das glaubt man dann, dass wahr ist. Und das ist halt kein guter Maßstab in einer Gesellschaft, wo es natürlich Fakten gibt, wo es Wahrheit gibt und wo es was Falsches gibt, wo man nachprüfen kann, wie lügt jemand oder sagt er die Wahrheit. Aber wenn das alles in Luft aufgeht, dann haben wir ein echtes Problem.
Naja, vor allem ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, lebt ja Artificial Intelligence ja auch wiederum von den Nachrichten oder von den Informationen im Netz oder aus dem Netz. Das heißt, je faker die sind, desto faker ist am Ende des Tages auch die Artificial Intelligence.
Man merkt so ein bisschen bei den LMNs, finde ich, dass die Antworten nicht besser werden mit der Zeit. Und ich glaube, das liegt unter anderem dran, dass sie quasi sich selbst die ganze Zeit recyceln und ihre eigenen falschen Antworten noch falscher werden.
Ja, aber wäre es nicht eine Chance auch für Medien oder Mediengruppen wie Ihre, da dagegen zu halten, indem man einfach weiß, ich schalte Corinna Milborn ein und bekomme die Wahrheit?
Die beste Version der Wahrheit, die wir derzeit bekommen können. Oder also die Wahrheit würde ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen. Nein, aber was ich für uns in Anspruch nehme, ist genau das.
Objektive Information.
Ja, also ich nehme für uns in Anspruch als Journalistinnen und Journalisten, dass wir versuchen herauszufinden, was ist wahr und die bestmögliche Version, die wir an dem Tag bekommen, präsentieren und auch dazu sagen, was wir nicht wissen. Und dazu kommt noch Diskurs. Also man kann ja immer aus verschiedenen Seiten auf ein Problem blicken. Ja. Das ist egal, was man sich jetzt hernimmt. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Und diese Meinungen auch abzubilden, nämlich die verschiedenen Meinungen abzubilden und den Userinnen die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene zu bilden, weil sie verschiedene hören davon, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und das ist quasi das, was unser Versprechen ist an unsere 4 Millionen Leute, die uns im Monat zusehen ungefähr. Und unser Versprechen ist, wir bemühen uns den ganzen Tag, die beste Version der Wahrheit für euch herauszufinden. Also herauszufinden, was ist herauszufinden? Wir fragen nach, wir fahren raus, wir gehen mit unseren Kameras hin, wo es passiert. Wir nehmen nicht einfach irgendwelche Videos von irgendjemandem und recyceln die, sondern wir schauen nach. Wir gehen zur Politik und fragen nach und sind auch einmal lästig und fragen noch einmal nach. Wir laden Experten aus verschiedenen Richtungen ein und auch das Bilden des politischen Spektrums ab. Das ist unser Versprechen und Gott sei Dank, funktioniert das ja, was die User betrifft. Also wir haben sehr, sehr gute Zuseherzahlen und sehr, sehr gute Userzahlen auf Join. Das heißt, da ist nicht unser Problem. Die Leute schauen das und fragen das auch nach.
Aber das, was Sie 2018 schon vorhergesagt haben in Ihrem Buch, hat das nicht Bestätigung gefunden im Missbrauch der sozialen Medien, auch durch die Politik während Covid?
Absolut. Nicht nur während Covid, sondern eigentlich...
Aber da massiv, oder?
Ja, ich finde, dass es nicht besser geworden ist seitdem. Also wenn man sich denkt, dass Bundeskanzler Nehammer zum Beispiel seinen Rücktritt mit einem Video auf X verkündet hat. Nicht mit einer Pressekonferenz, nicht über die österreichische Presseagentur, die APA, nicht in einem Interview mit einem österreichischen Medium, wo jemand nachfragen kann, sondern einfach ein Video auf einer amerikanischen Plattform. Mhm. das ist ein Beispiel, wo ich denke, also so dürften Politiker eigentlich nicht mit der österreichischen Öffentlichkeit umgehen. Und das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen.
Harald Mara auf YouTube.
Harald Mara zum Beispiel auf YouTube hat seinen Rücktritt. Natürlich praktisch für einen Politiker. Da fragt niemand nach. Da kann man steuern, wie die Kommentare drunter aussehen. Die man nicht will, löscht man einfach weg. Oder man baut sich irgendwie ein Studio, das irgendwie aussieht wie ein Fernsehstudio, setzt einen eigenen Mitarbeiter hin, der stellt irgendwie Fragen, und die man ihm selber aufgeschrieben hat. Natürlich praktisch, aber das ist halt Propaganda. Und so funktioniert Demokratie nicht, wenn alle nur Propaganda machen und niemand nachfragt. Und niemand auch sagt, Moment, Sie haben aber etwas anderes versprochen. Oder das, was Sie da machen, entspricht nicht den Regeln, die Sie sich gegeben haben. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann ist es sehr, sehr schwierig, Macht zu kontrollieren. Und diese Kontrolle von Macht ist notwendig für Demokratie.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich erschrocken während Covid als Konsument, weil ich gefunden habe, die tendenziöse Beeinflussung der Gesamtbevölkerung, die da passiert ist, eben durch die Regierenden weltweit, muss man sagen, war eigentlich in einem Ausmaß spürbar, dass ich mir gedacht habe, und ich bin kein Historiker, aber ich bin geschichtsinteressierter Mensch, wo ich mir gedacht habe, es muss doch eigentlich unser Geschichtsbild ein bisschen relativieren. Weil wenn es so leicht war während Covid, und wir sind gut informierte Menschen mit Social Media und Fernsehen und allem, was wir haben, Massen derartig zu steuern in eine Richtung, die zum Teil ja beängstigend war, müssen wir nicht unser Geschichtsbild auch ein bisschen relativieren in der Schuldfrage im Sinne von, du warst schuld und hast mitgemacht zwischen 33 und 45, wo die Menschen nicht so informiert waren?
Harter Vergleich, den gehe ich nicht mit.
Harter Vergleich.
Aber bleiben wir bei den Medien. Also,
bleiben wir bei der
Frage von Medien. Ja. Was stimmt, ist, dass man durch die Art, wie Leute Informationen bekommen, natürlich sehr, sehr stark bestimmen kann, was passiert. Ja. Also wer kontrolliert, welche Information gefüttert wird, kontrolliert natürlich auch, was jemand von der Welt weiß, wie er sie einschätzt, welche Entscheidungen er treffen wird. Und deswegen war, wir haben gesprochen über 33 bis 45 vorher schon, war für den Faschismus Radio und dann am Ende auch Fernsehen so ein wichtiges Medium, weil es die Möglichkeit gab, eben mit einer Stimme in alle Wohnzimmer zu sprechen und alle anderen einfach verboten waren. Also es war ja verboten, andere Sender zu hören. Daran merkt man auch, wie wichtig das war, dass man die Information kontrolliert. Deswegen finde ich so bedenklich, wenn eine Handvoll amerikanischer Männer kontrollieren, welche Information Menschen in Europa bekommen. Das ist jetzt der Fall. Den Sprung zu Covid, wir können drüber reden, aber den mache ich Ihnen nicht mit. Weil ich finde, bei Covid war zwar nicht unbedingt ein Social-Media-Problem, sondern ein Problem von Politik, die Tag für Tag Dinge beschlossen hat, die oft zu weit gegangen sind und die sich teilweise auch über Verfassung hinweggesetzt hat und die Diskurse eingeengt hat. Aber es war auch eine sehr schwierige Lage, um Entscheidungen zu treffen damals. Und Sie können es mir nochmal erklären, wo Sie den Vergleich sehen.
Wenn wir erinnern uns an Bilder von Massensärgen, wo sich dann im Nachgang herausgestellt hat, hatten nichts zu tun mit einer Covid-Epidemie, sondern das war nach einem großen Seilbahnunfall zum Beispiel, ja, wo, keine Ahnung, 20 oder 30 Personen tödlich verunglückt sind.
Quasi die Fake-Bilder, die auf Social Media aufgetaucht
sind. Ja. Und einfach auch per se die Steuern.
Es gab ja auch die echten Massensärgebilder aus Bergamo zum Beispiel.
Ja.
Und da ich dort Familie habe, weiß ich, was dort los war damals.
Aber da sind ja schon wirklich massenhaft Falschinformationen auch. Entweder sind sie gestreut worden oder richtige Informationen sind zurückgehalten worden. Ich meine, es gab dann die Berichte vom Roten Kreuz und, wo man ja relativ schnell festgestellt hat, was alles war oder was sie damals schon gewusst haben, was stimmt und was nicht stimmt und es trotzdem nicht kommuniziert haben, einfach um die Massen in Wahrheit irgendwie oder die Menschen weiter zu steuern oder zurückzuhalten. Und ich fand schon, ich fand in der Zeit es extrem beklemmend, wie es möglich war, eine ganze Republik in Wahrheit, im Fall von Österreich, in Geiselhaft zu nehmen, und haben mir zumindest den Gedanken oder die Frage gestellt, und noch einmal, es ist nicht vergleichbar, das weiß ich schon, aber trotzdem, Wir haben ja immer gesagt, du hättest es doch wissen müssen. Ja, also wenn im Gespräch mit meinen Großeltern, du hättest doch wissen müssen, was da oder dort passiert ist oder was dann und dort passiert ist. Ja, und wenn ich mir jetzt die Medienlandschaft oder die Informationsmöglichkeit der Jahre 33 bis 45 vorstelle versus 2018 bis 26, mhm, ja, und wir gesehen haben, wie Menschenmassen in Covid-Zeiten manipuliert wurden, ja, mit Sicherheit auch durch jene amerikanischen Männer, die Sie gerade angesprochen haben, ja, muss man doch zumindest die Frage stellen dürfen, ist der Vorwurf, den wir unserer Großelterngeneration gemacht haben, was sie alles hätten wissen müssen, zulässig? Das meine ich damit. Ja, weil, wie gesagt, wir haben jetzt auch, mhm, wir sind jetzt auch drauf gekommen, dass nach Covid, dass wir belogen wurden in vielen Dingen.
Ich gehe Ihnen immer, ja, noch nicht mit, ja, weil ich finde, bei Covid war das ja eine Entwicklung von was man weiß, die sich ja auch täglich geändert hat, so wie sich der Virus ja auch dauernd geändert hat. Mhm. Also es waren ja unterschiedliche Varianten von Viren, die haben unterschiedliche Auswirkungen gehabt. Man ist quasi ja immer hinterhergegangen und hat, also ich gestehe der Politik schon zu, dass sie das Richtige tun wollte und die Bevölkerung schützen wollte. Ich finde auch, dass über die Stränge geschlagen wurde dabei und dass manche einen gewissen Autoritarismus mit einer gewissen Lust ausgelebt haben, mhm, dabei. Aber was ich nicht sehe in der Zeit, ist, dass es keine unterschiedlichen Informationen gegeben hätte. Weil wir haben ja alle, es haben ja alle ferngesehen, sind ja alle da gesessen und wir haben ja quasi den ganzen Tag die unterschiedlichsten Informationen gebracht. Also da gab es die eine Seite, die andere Seite, die kritische Seite, die Gegenseite, da gab es die Demos, von denen wahnsinnig viel berichtet worden ist, die auch stattgefunden, die durften stattfinden, weil Demonstrationsrecht, ja, stand ja drüber. Also ich finde, das war eigentlich sehr, sehr viel Diskurs war. Ich habe was anderes festgestellt während Covid. Also ganz eigentlich so ist meine Lehre daraus ein bisschen das Gegenteil von Ihrer. Ich finde die andere Seite war sehr interessant, nämlich wie soziale Medien genutzt worden sind, um das Vertrauen in Institutionen zu schwächen und wie stark unter anderem Russland da drinnen tätig war. Das hat man ja nachher in verschiedenen Untersuchungen dann gesehen, dass die sehr gut geschafft haben, dieses Allgemeine, diese Verunsicherung und diese Frage, so geht das nicht alles zu weit, dass die uns da zu Hause halten, zu nützen, um Zweifel zu sehen, was ja immer schon quasi so der wichtigste Punkt russischer Propaganda immer schon war, einfach nur Zweifel sehen. Die wollen ja gar nicht irgendeine Wahrheit verkünden oder sagen, wir sind besser, sondern hauptsächlich das Vertrauen in Institutionen schwächen. Und das war natürlich ein perfekter Moment dafür. Und ich habe den Eindruck, dass die da sehr, sehr viel Boden gewonnen haben damals unter in der europäischen Bevölkerung, einfach weil sie diese sehr verständliche, reale Verunsicherung tun, die das Richtige da oben sehr, sehr gut ausgenutzt haben. Ich finde, das ist sehr untersuchungswert.
Ja, das ist schon richtig, ja, aber gleichzeitig muss man sagen, die Schwächung der Institutionen, wenn man sich anschaut, jetzt auch gleichzeitig die Welle oder die Tendenz, die wir auch sehen, keine Ahnung, Beleidigungen im Netz, ja, zum Beispiel von Politikern, oder Kommentare, gehen wir gar nicht so weit und sagen Beleidigungen, weil da sind wir ja alle on the same page, dass das inakzeptabel ist. Aber es gibt ja durchaus, ich weiß es nicht, diese Pinocchio-Geschichte mit Merz oder das Schwachkopf-Posting mit Habeck.
Sehr deutsch. Wird in Österreich niemals durchgehen, vielleicht um es kurz zu erklären. Also die haben geklagt.
Ja, und Hausdurchsuchungen hat es gegeben,
ja,
nicht?
Mit richtig harten Konsequenzen. Ja, ja. Habeck zum Beispiel, so, weil jemand Schwachkopf, genau, auf eine Schwarzkopf-Shampoo-Flasche, genau, geschrieben, ja, hat mit seinem Foto drauf, wird in Österreich nie durchgehen. Das ist in Österreich eine milieubedingte Unmutsäußerung.
Ja. Nein, so aber ja, trotzdem, es ist in einem EU-Land.
Ja.
Es ist eigentlich in einem Land, wo man sagen muss, ganz normale Demokratie, Redefreiheit, also auch Meinungsfreiheit. Also da postet irgendjemand irgendwas. Jetzt finde ich Pinocchio oder Schwachkopf jetzt nicht so arg. Ja? Und ja, vor allem bin ich der Meinung, ein Politiker muss sowas aushalten. Aber was macht das in Wahrheit mit einer Gesellschaft, wenn es möglich ist, in einem EU-Land so eine Unmutsäußerung mit einer Hausdurchsuchung zu quittieren?
Ich glaube, es ist wirklich ein deutsches Spezifikum. Allerdings muss ich das ein bisschen revidieren, ja, weil gut, wir haben gut, jetzt gerade eine...
Großbritannien, 12.000 Verurteilungen, glaube ich, sogar inklusive Haftstrafen wegen Social Media, ja, Beleidigungen.
Ich glaube, Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Ja. Und das muss man hochhalten. Und ich glaube tatsächlich, gerade gegenüber Macht, also da zählen natürlich Politiker dazu, muss das breit gefasst sein. Also es muss möglich sein, seinen Unmut zu äußern. Mhm. Ich glaube, was heikler ist, sind gezielte Kampagnen, die jemanden gezielt fertig machen sollen, weil die oft dann umschlagen in reale Gewalt. Also das muss man schon im Auge behalten, dass wenn man eine gezielte Kampagne hat, jemanden aufs Korn nimmt und eine länger dauernde Kampagne hat, dass es dann irgendjemanden gibt, der sich denkt, okay, ich nehme die Waffe in der Hand und führe das durch, weil wenn es so massiv ist. Ich glaube, das muss man im Auge behalten. Für die Einzelnen schlägt das oft weit über das hinweg, also was die Meinungsfreiheit eigentlich abdecken sollte.
Ja, nein, worauf ich nur hinaus wollte, ich bin schon bei Ihnen bin mit Sicherheit ist es so, dass wir sowohl aus Amerika oder aus verschiedenen Teilen der Welt, China, Russland, offensichtlich Einfluss haben im Netz. Ja, und da gibt es Kampagnen oder da gibt es dementsprechend die Schwächung der Institutionen. Aber schwächen wir uns nicht selber, wenn wir, so wie in Deutschland oder England, ich meine, das sind ureuropäische Länder, Demokratien, wenn wir derartige Kommentare im Netz so sanktionieren?
Ja, ich glaube, solche Regeln sollten dazu da sein, die Schwachen zu schützen. Und nicht Mächtige davor zu schützen, dass sie kritisiert werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Das heißt, grundsätzlich Regeln zu haben, die zum Beispiel Minderheiten, Menschen, die in Machtverhältnissen schwächer dastehen, vor Beschimpfungen schützen, die sie tatsächlich, also man muss schon festhalten, psychische Gewalt ist auch Gewalt. Also das kann Leute wirklich fertig machen. Wir wissen, dass Online-Mobbing unglaublich schwere Folgen hat. Mhm. Dass das zu Selbstmorden führt, dass das auch ein Verbrechen ist. Aber es darf nicht dazu da sein, Leute zu bestrafen, die Macht kritisieren. Und auch wenn sie das mit dem Wort Schwachkopf tun. Das, finde ich, geht so weit. Wir haben aber auch gerade in Österreich einen Fall, wo eine Frau wegen nur einem Like zu einem Kommentar verurteilt, also zumindest angezeigt worden ist von Negis dort. Ich glaube, der Kommentar war ein Schimpfwort, ich glaube Arsch. Mhm. Und allein das Like. Mhm. Hat schon dazu geführt, dass sie womöglich verurteilt wird. Und da denke ich ja schon, also da muss schon die Balance hergestellt sein. Man muss schon im Kopf behalten, solche Regeln sind dazu da, Schwächere zu schützen und nicht Mächtigere zu schützen.
Ja, und da sind wir halt in einem Rechtssystem angekommen, wo wir zum Teil Delikte gegen Leib und Leben, Stichwort Vergewaltigungen, eigentlich schwach bestrafen. Ja, oder eben, wir haben hier einen Podcast auch gemacht mit der Frau aus Minister Meinl-Reisinger. Mhm. Die Kommentare, die wir danach lesen konnten, waren atemberaubend. Ja, ich habe dann ein Video dazu gemacht, eben gegen Hass im Netz auch. Die Kommentare dazu waren auch wiederum atemberaubend. Also ich glaube schon, dass man da was tun muss. Aber so wie Sie sagen, es ist einfach die Verhältnismäßigkeit, glaube ich, nicht mehr gegeben zum Teil.
Es muss die Möglichkeit geben, Mächtige zu kritisieren. Ja. Das ist ein Grundbestandteil unserer Demokratie und das muss auch zu, wie man so schön sagt, juristisch-milieubedingten Unmutsäußerungen, die müssen auch drinnen sein.
Ja, vor allem solange.
Ohne aus den Augen zu verlieren, dass man Leute auch rausschießen kann damit. Also wenn es gezielte Kampagnen gegen etwas gibt, und Ingrid Brodnik hat ja gerade ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben darüber, wie Politikerinnen angegriffen werden im Netz und gezielt rausgeschossen werden, weil diese sexistischen Drohungen, die Politikerinnen abbringen, einfach wirklich so über die Zeit hinweg ihnen den Job unmöglich machen. Die können noch so eine dicke Haut haben, die können einfach nicht mehr öffentlich auftreten. Sowas muss man in den Griff bekommen. Aber ich finde, diese Balance zu wahren, ist sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut. Aber vor allem, solange Politiker sich selbst herausnehmen, andere Politiker zu beschimpfen und, keine Ahnung, Trump als Idioten zu bezeichnen oder derartige Unmutsäußerungen auch zu tätigen, glaube ich, sollten sie es aushalten, als Schwachkopf bezeichnet zu werden, oder?
Absolut. Ich finde, Schwachkopf ist nicht freundlich, aber von einem einfachen Bürger gegenüber einem
Politiker,
der in einer Regierung sitzt. Das sollte drin sein.
In dem Zusammenhang.
Wäre es in Österreich auch, muss man wirklich dazu sagen. Also das wird in Österreich nicht verurteilt werden.
Ja. In dem Zusammenhang Sexismus im Netz, Hass im Netz und anderes. Wie gehen wir damit um, dass einer der mächtigsten Medienmanager seinen Job verloren hat, weil er derartig sich daneben benommen hat einer Frau gegenüber?
Wir sprechen von Roland Weißmann.
Ja.
Es gibt ja mehrere.
Ach so.
Entschuldigung. Kurz überlegt, welchen Sie meinen. Er ist ja nicht der Einzige, der das insgesamt passiert ist. Wie gehen wir damit um, meinen Sie als Gesellschaft, oder wie geht der ORF damit um?
Naja, wie gehen wir als Gesellschaft und wie gehen wir damit um, dass ein oder das Medienunternehmen, das ja auch Ihnen gehört, auch wenn Sie bei der Konkurrenz erfolgreich tätig sind, entbindet Sie das ja nicht von der Haushaltsabgabe, das heißt, Sie sind ja Mit- und Co-Finanzier des ORF. Was denken Sie sich als erfolgreiche Medienfrau, die seit vielen Jahren ganz offensichtlich diesen Job hervorragend macht, wenn ein de facto Kollege eine derartige Entgleisung hinlegt, nämlich aus der Sicht der Medienfrau, aber auch aus der Sicht einer Frau, wenn ich das so sagen
darf. Was Kollegen betrifft, sehe ich meine Kollegenschaft unter den Journalistinnen und Journalisten im ORF. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass deren wirklich gute Arbeit, die sie jeden Tag leisten, so runtergezogen wird durch die Skandale, die auf der Management-Ebene passieren. Und das war ja nicht der einzige. Es sind ja noch einige aufgekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig unangenehm ist, dass man da jeden Tag reingeht und in einem Unternehmen arbeitet, wo man weiß, sowas passiert auf der Chefebene. Und wie man jetzt merkt, ja, viele vieles gewusst haben, dass die ganze Zeit nie angesprochen wurde. Was den Umgang betrifft, finde ich, kommt da jetzt raus, dass die Regeln und die Kultur, die gelebt wird, komplett auseinandergeklafft sind in diesen Unternehmen oder immer noch auseinanderklaffen. Das ist dann nicht das Einzige. Es gibt viele so, gerade so große Kulturinstitutionen haben oft dieses Problem, dass die Regeln nachgezogen haben, dem, was man jetzt als richtig betrachtet, nämlich zum Beispiel, dass man niemanden begrapscht oder dass man keine Dickpics verschickt an Leute, die untergeben sind. Die Regeln sind da, aber die Kultur hat sich nicht geändert. Und Kultur schlägt Regel immer. Also wenn der Umgang so ist, dass man merkt, das geht durch, dann wird das dazu führen, dass sich niemand meldet. Und ich habe jetzt natürlich, so wie alle in den letzten Wochen, sehr, sehr viel darüber gesprochen mit Kolleginnen und Kollegen und habe festgestellt, dass Frauen im ORF mit diesem Wissen leben, dass wenn sie so etwas melden, werden sie fertig gemacht. Weil es eine Geschichte gibt von Frauen, die fertig gemacht wurden, die ihren Job verloren haben, die versetzt wurden an schlechtere Stellen und so weiter, wenn sie sich gemeldet haben. Und auch in dem Fall ist es ja so, dass jetzt die Frau jetzt nicht unbedingt gut aussteigt bei dem Ganzen, muss man ehrlich sagen. Niemand will in dieser Position sein. Das heißt, auch jetzt, wo das aufbricht und die Möglichkeit da wäre, dass jetzt einmal alle alles auf den Tisch legen und sagen, okay, das und das und das und das ist auch noch passiert, sind die Frauen die, die trotzdem schweigen, weil sie wissen, dass es sie trifft danach. Und das finde ich wirklich, also das finde ich hart, dass trotz dieser ganzen Skandale immer noch diese Kultur des Schweigens und des Duldens, der Herrenwitze, der kleinen Poklatscher, der sexistischen Bemerkungen über Moderatorinnen, der Kommentare und so weiter, dass das einfach durchgeht. Das Verhalten auf den Weihnachtsfeiern, jeder weiß, wer die sind. Also man muss nur einmal kurz reinhören, aber die Frauen wissen, es trifft sie, wenn sie es aussprechen. Und das finde ich, also da, deswegen glaube ich, es ist wirklich gut, wenn da jemand von außen reinkommt, weil da muss ein harter Cut her. Da muss jemand reingehen, der sagt, so, das ist jetzt aus und es fängt jetzt neu an. Und alle Loyalitäten, die da waren, sind obsolet, sondern wir fangen jetzt neu an und führen eine Kultur ein, in der man menschlich und offen miteinander umgeht, in der Respekt geboten ist und der sowas nicht mehr passiert. So wie es in den Regeln steht. Der ORF hat super Regeln. Tolle Gleichstellungsstellen, Gleichbehandlungsstelle, tolle Regeln, über wie man miteinander umgeht. Die Praxis ist völlig anders, leider.
Aber wer ist verantwortlich für die Situation dort? Ist es die Unternehmensführung? Ist es die Politik? Ist es das Kuratorium? Ist es der Aufsichtsratsvorsitzende? Ich meine, ich habe eine relativ klare Meinung dazu.
Mhm. Ich glaube, es ist jeder verantwortlich, der diese gewachsene Kultur, dass die immer da war, das wissen wir ja. Das war ja, ich meine, viele Sachen waren ja einfach wirklich unter Anführungszeichen normal. Man wusste ja als Frau, wenn man sich da reinbegibt, gut, dann muss man damit umgehen können, muss irgendwie da rumnavigieren, dass Männer sich so verhalten, die in Machtpositionen sind. Aber wir sind...
Da muss ich jetzt mal widersprechen, weil ich bin Eigentümer und Geschäftsführer einer Unternehmensgruppe mit 2000 Leuten. Und bei uns ist das auch nicht normal.
Ja, aber tatsächlich habe ich nicht Sie persönlich gemeint.
Nein. Aber ich glaube, man muss einfach im 2026 sagen, das ist nicht normal.
Ja. Ja? Und deswegen meine ich, jeder, akzeptabel, der mitträgt, dass diese alte Kultur, die aber da ist im ORF und früher als normal gesehen worden ist und von vielen immer noch als normal gesehen wird. Es ist immer noch so, dass viele finden, das kann jetzt nicht so ein Problem sein. Dass alle, die das mittragen, sind mitverantwortlich. Je weiter oben, desto verantwortlicher.
Aber glauben Sie, dass sich das ändern wird jetzt durch eine Neubestellung? Und ich meine, Sie haben gesagt, es müsste jemand von außen kommen.
Ich glaube fast, weil es gibt einfach, das ist so ein gewachsenes Unternehmen, es ist ein sehr großes Unternehmen, das hat eine Kultur, die über Jahrzehnte gewachsen ist und sehr, sehr viele Menschen haben gegenseitige Abhängigkeiten. Merkt man jetzt an den Giftschränken, die geöffnet werden, wenn mal einer aussteigt aus dem Ganzen. Und solange sich die gegenseitig decken, wird da nichts passieren. Deswegen habe ich den Eindruck, ich meine, es muss jetzt nicht jemand von außen sein, es kann auch jemand von innen sein, der nicht Teil dieser Kultur ist. Also ich glaube, Ingrid Thurnherr zum Beispiel hat sehr, sehr klare Worte gefunden. Die ist nicht Teil dieser Kultur des Gegenseitigdeckens. So gesehen meine ich jemand von außen.
Ja.
Also es muss nicht jemand von außerhalb des Unternehmens sein, aber wahrscheinlich.
Aber wäre das nicht eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, auch im Sinne von wiederum Kommunikation, Social Media, eine Initiative zu starten? Ich meine, im kleinen Ansatz hat es ja begonnen, wir sind so nicht oder wir akzeptieren das nicht mehr oder wir wollen das nicht.
Ja, also Redaktionen.
Aber wäre das nicht eine Kampagnenfähigkeit gewesen, für insbesondere Frauen im ORF da viel stärker aufzutreten und das Netz und Social Media dafür zu verwenden und auch die Österreicher damit abzuholen? Weil, wie gesagt, am Ende des Tages, und das sehen wir ja wiederum, wie ist zusammen stärker entstanden, wir treten auf gegen Positionen rechts und links. Mhm. Wenn ich mir anschaue, was der Herr Kickl daraus macht, ist das natürlich schon wiederum plus 2%, weil er sagt, Sauhaufen, Einheitspartei, haben dort alle ihre Finger im Spiel. Auflösung des ORF, ich weiß nicht, was für grause Ideen da kommuniziert werden. Müsste doch eigentlich in der Erneuerung des ORF, eigentlich müssten doch die Journalistinnen und Journalisten auftreten und sagen, nein, so eben nicht.
Ja, was sie ja tatsächlich gemacht haben, nie so leicht im eigenen Unternehmen, aber immerhin haben sehr, sehr viele mit ihrem Gesicht gesagt, so sind wir nicht.
Ja, aber
nicht mit uns, aber auch noch eine zweite Welle, wo noch drinnen gestanden ist, wie sie es gerne hätten, die dann mit uns geheißen hat. Ja.
Leise.
Ja,
oder?
Aber immerhin doch.
Ja. Aber eigentlich für ein Medienunternehmen oder das größte Medienunternehmen, eigentlich, jetzt sage ich mal aus Konsumentensicht, ja, ich habe es mitbekommen, aber nicht wahnsinnig laut.
Es steht ja noch ein richtiger Missstand, noch einmal größer dahinter. Weil dass das so eine Kultur hat, die so weitergetragen hat, liegt ja auch daran, wie die Positionen besetzt werden. Mhm. Der Öffentlich-Rechtliche ist eigentlich dazu geschaffen worden, dass er staatsfern ist. Also der Sinn von Öffentlich-Rechtlichen, so im Sinn der BBC, ist ja, dass dieses große, mächtige Ding, ganz lange natürlich das Monopol, weder in Händen von einem einzelnen Unternehmen ist, noch in den Händen einer Regierung ist, also des Staates ist, sondern der Bevölkerung gehört und also staatsfern ist. Und deswegen gibt es ja einen unabhängigen Stiftungsrat. In der Praxis bestimmt die Regierung, wer nicht nur Chef wird, sondern auch noch die Direktorenposten mit dazu.
Genau.
Und das ist ganz schlicht illegal. Und wenn ich jetzt lese, jeden Tag, dass sich die Regierung schon geeinigt hat auf einem Chef, wir sind noch nicht mal, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber wir führen dieses Gespräch 10 Tage vor Ende der Bewerbungsfrist.
Ja.
Und seit Tagen lese ich in verschiedensten Zeitungen, dass die Regierung schon beschlossen hat, wer Chef wird,
so ist es.
Schon Direktoren verhandelt. Im völligen Wissen, dass es illegal ist.
Und
das ORF-Gesetz sagt, das geht nicht. Und jetzt gibt es noch dazu.
Nach der Verurteilung des Herrn Wöginger wegen Postenschacher.
Ja, das auch noch. Wo nochmal jetzt gerichtlich festgestellt ist. Und da ist es um ein Finanzamt gegangen. Das hängt immerhin an einem Ministerium dran. Der ORF sollte ja
unabhängig.
Eben nicht an einem Ministerium dranhängen. Und noch dazu ist gerade eine EU-Richtlinie mit großer Verspätung umgesetzt worden, die diese Unabhängigkeit von öffentlich-rechtlichen Institutionen sichern soll. Die ist 2024 verabschiedet worden in der EU und ist jetzt im März umgesetzt worden. Deswegen gibt es jetzt endlich mal Kriterien überhaupt für die Bewerbung. Und jetzt lese ich wieder jeden Tag, die Regierung hat schon beschlossen, wer der nächste Chef wird. Und dann frage ich nach, ich denke, wirklich? Jetzt direkt nach Wöginger machen Sie das? Frage ich rum, sagen alle, ja, das ist entschieden.
Ja, es ist entschieden.
Sie haben sich entschieden. Die Parteien haben sich schon ausgemacht, als sie die Regierung gebildet haben, wer das Recht hat, den ORF-Chef zu nominieren.
Ja. Und wer da
Info völlig illegal.
Ja.
Völlig illegal. Ja. Und trotzdem wird es einfach als normal hingenommen.
Ja.
Da fehlt mir auch der Aufschrei. Aber es gibt jetzt eine Demo, habe ich gesehen.
Also naja, aber
vielleicht gibt es auch wirklich einen Aufschrei mal aus der Zivilgesellschaft.
Ich habe es thematisiert, wir haben ein Video dazu gemacht. Ich weiß schon, wir sind jetzt nicht so wir haben nicht die Reichweite wie Sie auf Puls 4 oder Puls 24. Aber ich finde es einen wirklichen Skandal. Zumal es eben nach Wöginger eigentlich die Annahme war, naja, also die haben jetzt irgendwas daraus gelernt, warten zumindest einmal die Bewerbungsfrist ab am 28. Mai, schauen, wie viele Frauen bewerben sich von außen, von innen, wie viele Männer bewerben sich von außen und von innen, dann gibt es ein Hearing, wie das an zum Beispiel den Universitäten seit vielen Jahren bei der Besetzung von Professuren stattfindet. Da kommen dann Menschen aus allen Herren Ländern daher, bewerben sich und der Beste wird oder die Beste wird genommen.
So soll es sein. So steht es auch im Gesetz.
Genau.
So. Ja.
Ist offensichtlich nicht der Fall. Ich denke darüber nach, wenn das tatsächlich so kommt, müsste man eigentlich den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Vizekanzler wegen Amtsmissbrauch anzeigen.
Es gibt nach dieser neuen EU-Richtlinie und dem Gesetz, das jetzt umgesetzt wird, auch die Möglichkeit zu klagen, wenn eine Wahl geschoben wird. Jetzt frage ich mich klagt, ja schon, die Unterlegenen müssten klagen. Okay. Und ich frage mich jetzt schon, warum lesen wir das überhaupt die ganze Zeit in der Zeitung? Ja. Also warum gibt es diese Leaks, die schon sagen, es ist eh schon alles entschieden? Und ich denke schon, das liegt daran, weil man Bewerber abschrecken will. Mhm. Und wie arg ist das?
Ja, so
wir
ist
haben einen Öffentlich-Rechtlichen, der in einer Krise ist, der aber zugleich wahnsinnig wichtig ist für dieses Land. Ich arbeite im Privatfernsehen, aber ich weiß, dass Öffentlich-Rechtliches Fernsehen, Radio und jetzt auch digital vor allem, wirklich wichtig ist für die Demokratie. Also wir brauchen einen guten Öffentlich-Rechtlichen, einen staatsfernen. Und in dieser Phase schreckt man Leute ab, anstatt sie einzuladen. Das ist doch verrückt.
Ja,
man müsste doch jetzt sagen, wir wollen die besten Köpfe. Bitte aus der ganzen Welt kommt's her, gebt uns eure Konzepte, gebt uns eure Ideen und wir suchen die besten aus. Stattdessen ist 2 Wochen vor Ende der Bewerbungsfrist, steht überall, es ist eh schon entschieden, mit der unterschwelligen Drohung, wenn du dich bewirbst, dann werden wir schon was finden, warum das nicht ist. Das ist ja das, was mittransportiert wird. Das quasi jetzt, auch jetzt gesprochen für Frauen, die sich bewerben könnten, man weiß irgendwie, wenn man das liest, die werden schon was finden, warum sie dann doch den nehmen, den sie nehmen wollten.
Also
wer will sich dem aussetzen?
Ich kann Ihnen konkret sagen, ich weiß eine wirklich erfahrene Fernsehmacherin, die sich genau deswegen nicht getraut hat, eine Bewerbung abzugeben.
Ja weil wenn es so klar ist und einmal so klar vermittelt wird von denen, die es im Endeffekt entscheiden, weil tatsächlich entscheidet der Stiftungsrat so, wie die Regierung will, leider, obwohl das illegal ist, dann muss man sich halt wirklich fragen, will ich mich der Schlammschlacht aussetzen? Weil wenn die schon entschieden haben und ich bin qualifizierter als Frau und bewerbe mich dort, ich weiß nicht, wen Sie meinen, aber kann sein, dass es eine qualifiziertere Frau ist.
Es war eine sehr
mit Fernseherfahrung zum Beispiel.
Mit Fernseherfahrung.
Die vielleicht in Deutschland Fernseherfahrung hat und
zum
so weiter.
Beispiel,
Zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel. Will sie sich dem aussetzen?
Ja,
will sie die Schlammschlacht machen? Natürlich nicht.
Eben nicht.
Deswegen bewerben sich die guten Leute jetzt nicht. Und ich hoffe sehr, dass diese doch spürbare Unruhe darüber, dass das jetzt so fix kommuniziert wird, dass das doch dazu führt, dass sich jetzt noch wirklich gute Leute bewerben und dass es doch noch einen echten Wettbewerb gibt.
Ja, ich hab's.
Weil das ist für uns alle wichtig.
Ja.
Also der ORF ist das größte Medienunternehmen im Land. Und wie der ORF aufgestellt ist, ist auch für alle anderen Medien wichtig. Wir brauchen einen österreichischen Medienmarkt. Und da ist der ORF einfach eine riesige Säule.
Ja, es wäre auch eine gute Gelegenheit, die Monopolstellungen des ORF vielleicht ein bisschen aufzubrechen und damit die ganze Medienförderung völlig neu zu organisieren oder völlig neu zu strukturieren, indem alle Zugriff haben auf die Dinge, die im Moment ein Monopol des ORF sind.
Zum Beispiel, also da wird es einen Konvent geben darüber, da gibt es einige Ideen darüber. Und natürlich ist es entscheidend, wer antritt und ob das jemand ist, der...
Aber ist das nicht ein schönes Beispiel der ORF, dass wir...
Ich möchte nur noch dazu sagen, weil wir wissen ja alle, über wen wir sprechen. Nochmal, wir sprechen hier, bevor sich noch irgendjemand beworben hat. Und der Kandidat, der ausgerufen ist, ist Clemens Pick, der Chef der APA. Das ist ein sehr, sehr guter Medienmacher. Ich möchte das nicht schlecht machen, das möchte ich festhalten. Der ist ein guter Medienmanager und das ist kein Parteigünstling der ÖVP. Aber trotzdem... geht das so nicht. Trotzdem
Es geht nicht um ihn.
Es geht nicht um ihn. Also ich möchte es nicht sagen, die haben sich jetzt für einen quasi einen ÖVP-Ler entschieden.
Nein,
so ist es nicht.
Aber es geht um die Art und Weise, nicht richtig.
Ja. Es muss ein Verfahren sein, wo alle das Gefühl haben, das ist ein wahnsinnig wichtiger Job, wo die besten Leute ihre Ideen ins Rennen werfen und dann auch gut aussteigen, wenn sie es nicht werden. Das muss doch möglich sein.
Es ist in Wahrheit vielleicht sogar auch ihm gegenüber unfair, weil er kompetent genug wäre, um sich in einem normalen Bewerbungsprozess auch
durchzusetzen. Kann sich einem normalen Wettbewerb stellen, einfach. Ja.
Das heißt, er könnte sich auch durchsetzen, er könnte es auch werden, aber so hat es einfach den Beigeschmack des Parteigängers.
Ja.
Ja, weil der Herr Bundeskanzler am Flug von Wien nach Saudi-Arabien sich entschieden hat, es wird der Herr Big. Aber ist das nicht als der ORF und dieses ganze, diese ganze gescheiterte oder fehlgeleitete Auswahlkriterium ein gutes Beispiel für den Zweifel an den Institutionen, was Sie vorher angesprochen haben?
Ja.
Ja, da brauche ich aber fairerweise, muss ich sagen, weder Russland dazu, noch die reichen weißen Männer aus dem Silicon Valley. Da reichen mir die alten weißen Männer von Ballhausplatz, ja, die im Prinzip diese Institution ORF schlecht machen und auch wiederum Menschen wegtreiben aus der gesellschaftlichen Mitte hin zu den Extremen nach links oder rechts, wo sie sagen, das will ich so nicht.
Ja, und ihnen einfach das am Silbertablett servieren, auch
so muss man
sagen.
So ist es, ja. Aber das, wie gesagt, das wollte ich eben meinen. Ich bin schon bei Ihnen. Wir haben Gefahren von außen, aber viele Themen sind wir schon auch selber verantwortlich dafür, was wir hier tun und wie wir mit diesen Institutionen selber umgehen.
Das ist übrigens meistens so. Nur was die Gefahren von außen wahnsinnig gut können, ist der Einhaken. Also man serviert sie und die können sofort da einhaken.
Gut, aber ja. Würde ich...
Finde ich interessant zu beobachten.
Ja, aber würde ich denen die Chance nicht geben, indem ich es einfach ordentlich aufsetze?
Würden sie auch was finden, aber das ist halt wirklich, es ist halt wirklich serviert. Und ja. Man muss da gebe ich Ihnen recht, man muss da gar nicht jetzt an geopolitische Themen denken, sondern es ist einfach so, es hat sich in Österreich eigentlich, es haben sich die Bedürfnisse der Bevölkerung weiterentwickelt. Es ist nicht mehr so, dass alle bei einer Partei sind und von ihrer Partei hoffen, dass sie die Wohnung, den Job, die Lehrstelle für das Kind kriegen von der Partei. Das ist so ein 60er-Jahr-Denken, kommt mir vor. Ja. Es ist auch nicht mehr so, dass es nur diese zwei Parteien gibt, die sich das aufteilen. Es ist einfach nicht mehr so. Und trotzdem verhalten sie sich immer noch so. Und das finde ich wirklich tragisch. Obwohl sich alle Regeln geändert haben.
Ja, weil sie einen Knall nicht gehört haben.
Obwohl sie die Gesetze beschlossen haben.
Ja,
das ist ein typisches Beispiel von, dass Kultur stärker ist als Regeln, ja, und dass die Kultur nachzuhören.
Aber ich glaube, der Knall, den wir dann hören werden, wird halt umso lauter werden.
Ja.
In dem Zusammenhang, wir haben es kurz angesprochen, viele Menschen trauen sich gar nicht mehr, wirklich das zu sagen, was sie denken, weil sie Repressionen eben fürchten, weil sie eben fürchten, wenn sie das sagen, was sie wirklich sehen oder was sie wirklich meinen, dann eben, keine Ahnung, bei bestimmten Jobs nicht mehr dran zu kommen oder den Job, den sie haben, vielleicht zu verlieren oder was auch immer. Ist diese Schweigespirale nicht mindestens genauso gefährlich wie die Echokammer, die wir in den sozialen Medien erleben?
Wenn sie denn existiert, ich bin mir nicht so sicher, weil ich habe schon den Eindruck, dass es besser geworden ist als in einer Zeit, wo tatsächlich quasi der ÖVP oder SPÖ-Bürgermeister, Landesrat alles bestimmt hat. Und wenn du irgendwas gegen ihn sagst, tatsächlich den Kindergartenplatz nicht bekommst. Ich habe den Eindruck, dass es schon besser geworden ist und dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich zu äußern. Ich höre das sehr oft, dieses so, man kann nichts mehr sagen, von Leuten, die das mit durchaus großer Reichweite sagen, in Fernsehstudios, in ihren Kolumnen und so weiter. Also ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Was schon stimmt natürlich, wenn man sich öffentlich äußert, dann ist es jetzt öffentlicher als früher. Also was früher der Stammtisch war, wo es einfach so unter einem geblieben ist, hat, wenn man es jetzt im Internet macht, immer die Gefahr, dass es eine große Öffentlichkeit erreicht, also dass es viral wird und viel größere Konsequenzen hat wegen der großen Öffentlichkeit. Und vielleicht ist das dieses Gefühl, was die Leute haben. Sie können, was sie früher geäußert haben in einem kleineren Kreis, tun sie in ihrem Gefühl immer noch in einem kleinen Kreis, quasi in ihrer Online-Community. Aber dadurch, dass es diese potenzielle Viralität gibt, dass das plötzlich nicht 30 Leute sehen, was nie ein Problem ist, wenn es 20, 30 sind, sondern 10.000 oder 50.000. Und dann wird es zu einem Problem. Ich glaube, das führt dazu, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen viel mehr aufpassen.
Also ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, seitdem ich diese Initiative Zusammenstärke gegründet habe, ist mein Leben komplizierter geworden und ich merke, dass das System zurückschlägt. Und ich habe Drohungen, Repressalien, ich erlebe Dinge als Unternehmer, die ich bis zu dem Zeitpunkt nicht erlebt habe. Also ich frage mich schon, Demokratie wirklich?
Aber glauben Sie, das wäre früher besser gewesen? Also in welcher Zeit würden Sie sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wer Ihnen droht und auf welche Art, wenn Sie sagen, das System schlägt zurück, Aber glauben Sie, das wäre besser gewesen in einer anderen Zeit? Oder ist es nicht doch jetzt einfacher, wo Sie ein Podcast-Studio aufmachen können, so wie hier?
Es ist
und ja, sehr offen Ihre Meinung sagen.
Ja, ich sage offen meine Meinung, aber wie gesagt,
Es reden halt mehr zurück.
Es reden mehr zurück, das ist in Ordnung. Das ist ja durchaus gewünscht. Und der Dialog und die Auseinandersetzung ist ja das, was wir erreichen wollen. Aber das, was ich einfach merke, ist, dass die sich gestört fühlen durch das, was wir hier tun oder das, was wir hier sagen, dementsprechend schon auch konsequent zurückarbeiten. Und das durchaus in einer Art und Weise, die ich also in einer Demokratie mir nicht erwartete.
Sagen wir es mal so. Darf ich Sie fragen, von wem Sie sprechen? Das interessiert mich.
Von politischen Organisationen, von politischen Parteien. Sie kennen das Thema Wirtschaftskammer, wo ich einen relativ lauten Aufschlag gemacht habe mit der Kamara, mit den daraus folgenden Konsequenzen. Und da habe ich schon gemerkt, dass da einiges zurückkommt und nicht positiv.
Ja. Glauben Sie, es wäre früher besser gewesen? Ich meine, so ist das, wenn man sich an die Öffentlichkeit begibt.
Ich glaube nicht, dass es
und Stellung bezieht.
Nein, absolut.
Dann kommt Gegenwind
absolut.
Zurück.
Nein. Ja. Nur gegen den Gegenwind ist ja auch nichts zu sagen. Ja. Ja. Es ist ja nur die Frage, ob der Gegenwind sachlich ist oder ob der Gegenwind untergriffig ist. Ja, so. Und die Untergriffigkeit lehnen wir in allen anderen Themen ab, zu Recht. Ja. Und in bestimmten Lebensbereichen können wir sie nicht ablehnen, weil sie über Institutionen kommen, wo ich dich einfach zur Kenntnis nehmen muss. Ja? So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon, also diese Untergriffigkeit, nämlich in meinem Unternehmerleben, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich mir in der Form so nicht erwartet. Aber es gibt ein schönes Beispiel, der Sepp Schellern hat das ja jahrelang
dokumentiert
und miterlebt. Ja. Mit tagtäglichen Besuchen des, was auch immer, Ordnungsamtes, Arbeitsinspektorates etc. Und das sind die Dinge, die ich meine, wo ich halt sage, wenn du dich irgendwie äußerst oder wenn du gegen das System aufbegehrst, dass halt irgendwie das System auch dementsprechend zurückschlägt. Ja,
ja. Aber es muss halt auch mal durchbrochen werden.
Ja, genau. Wir versuchen daran zu arbeiten.
Es ist schon eine österreichische Unart, dass man dieser vorauseilende Gehorsam gegenüber Institutionen ist sehr stark in Österreich. Ja,
das stimmt.
Der muss durchbrochen werden, von verschiedenen Seiten.
Schön langsam zum Schluss kommend, Sie haben im Change the Game auch gesprochen, gemeinsam mit dem Markus Breitenecker, eine neue europäische Medienordnung. Was ist konkret damit gemeint, eine europäische Medienordnung?
Ich glaube, wir brauchen ein europäisches Gegengewicht. Wenn man sich das geopolitisch ansieht, dann sieht man, dass Information Macht ist. Mhm. China hat überhaupt noch nie eine ausländische Plattform zugelassen, weil die wissen, das wird der Regierung sehr schaden. Dort ist eine Diktatur. Ja. Die kontrollieren alle Informationen. Die USA haben zufällig alle, oder nicht ganz zufällig, die Plattformen dort, die großen globalen. Aber als TikTok stark geworden ist, haben die sofort gesagt, entweder es wird amerikanisch oder es wird abgedreht. Weil sie wissen, dass aus China gesteuerte Information ein Sicherheitsrisiko ist. Nur Europa hat irgendwie den Eindruck, dass es nicht betroffen ist davon. Ja. Wenn in dieser geopolitischen Lage, in der wir sind, der Fluss der Informationen, die Infrastruktur, auf der die Information läuft, die Auswahl, wer was sieht, sehr individualisiert, die Daten und die Server, auf der die Daten liegen, alles außerhalb von Europa liegt. Ich glaube, aus einer gewissen Arroganz heraus, weil europäische Medien und lang dachten, ach, dieses Internet, das überleben wir auch noch.
Also ich glaube, eher so diese gewisse Facebook,
Arroganz, dieses Facebook.
Kinderzeug.
Da posten wir drauf, das bringt uns Klicks. Sehr, sehr, war falsch. Jetzt wissen es alle. Ich glaube, es ist eine gewisse Arroganz. Und ich glaube, es wird notwendig sein, dass wir eine europäische Medienordnung bauen, die europäische Demokratie und europäische Werte schützt. Also, dass man seine Meinung preissagen kann zum Beispiel. Dass es Regeln gibt, in welcher Art man die sagen darf. Also, dass Hass nicht völlig freie Bahn hat und auch noch belohnt wird, indem es noch mehr Klicks gibt dafür. Dass Diskurs von verschiedenen Leuten und verschiedenen Positionen forciert wird und nicht unterdrückt wird durch Filterblasen, einfach nur, weil es mehr Klicks und mehr Geld gibt. Alle diese Dinge, die kann man ja in Algorithmen einbauen. Ja. Und ich glaube, dass europäische Politik sehr gut daran täte, weniger auf die Lobbyisten aus Silicon Valley zu hören, die in Hundertschaften in Brüssel herumwandern und ihre Positionen an die dort entscheidenden Personen bringen und mehr darauf achten sollten, was ihre Verantwortung ist in dieser Lage, wo Europa ohnehin geopolitisch wirklich am Untergehen ist.
Ja. Aber das heißt, wenn Sie, wenn ich das jetzt einmal rekapitulieren darf, Sie haben das vor 8 Jahren geschrieben und veröffentlicht, Sie werden gehört, Sie sind ja keine unbedeutende, unbekannte Medienfrau. Die Politik hat es bis jetzt offensichtlich noch nicht aufgenommen oder verstanden, dass sie da was tun sollte, oder?
Ja, ich bin in dieser unangenehmen I told you so-Position. Ich sage so, es war doch alles klar. Ja. Also die Probleme, die wir jetzt diskutieren, sind eigentlich spätestens 2015, 2016 auf dem Tisch gelegen. Ja. Mit den Untersuchungen, wie Brexit manipuliert wurde, wie die damalige US-Wahl gelaufen ist. Also das gut untersucht, seit damals ist es eigentlich klar, es wurden die Konsequenzen nicht gezogen. Und wir führen jetzt Diskussionen über Social Media, die wir 2015, 16 führen hätten sollen und übersehen dabei, dass die nächste Welle, nämlich die Kombination Social Media plus AI, dass wieder alles im gleichen kleinen Silicon Valley sitzt, noch viel, viel, viel größere Konsequenzen haben wird.
Und die Limitation, der zum Beispiel Social-Media-Verbot der unter 14-Jährigen, kann ja nur funktionieren, wenn ich jetzt zum Beispiel wiederum irgendeinen Reisepass oder einen Ausweis oder was auch immer hochlade. Wie soll das eigentlich funktionieren technisch? Weiß man das?
Das besprechen Sie gerade. Also ja, aber es ist beschlossen worden, bevor man beschlossen hat, wie man es macht. Das wird jetzt gerade ausgearbeitet.
Datenschutz technisch auch schwierig, kann ich mir vorstellen, oder? Weil ich meine, warum soll ich jetzt auf meinem Handy oder PC einen Reisepass hochladen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, es ist eine Verknüpfung mit der Austria-ID, ist gerade so im Gespräch. Okay. Aber das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten, weil das gerade erst besprochen wird. Grundsätzlich finde ich Social Media wirklich schädlich für Jugendliche. Ja. Grundsätzlich der Gedanke, finde ich richtig.
Nein, das ist, glaube ich, da sind wir einer Meinung. Das heißt aber in der Zusammenfassung, Ihre Vorhersage Change the Game 2018 voll inhaltlich bestätigt, oder?
Ja, leider. Also ich würde mir wünschen, dass es anders wäre. Jetzt sind wir in der Lage, haben wir noch 2 Minuten?
Wir haben auch noch 10 Minuten.
Weil ich würde gerne noch diesen Gedanken einbringen, dass wir jetzt riesige Serverfarmen haben von den großen AI-Labs, die auch alle in den USA und in China sitzen, die viel größere Möglichkeiten haben, jeden Einzelnen in Echtzeit zu überwachen und zu interpretieren. Das heißt, was Social Media immer schon gemacht hat, ist das zum Profil erstellen, sowas interessiert die Person, je nachdem, wie lange sie drauf schaut, ist jetzt in einer viel, viel klareren Art möglich. Das heißt, man weiß ganz genau, und zwar von in der Früh bis am Abend, welche Schwächen jemand gerade hat, welche Gedanken er vielleicht hat. Man kann das verknüpfen mit Kameras überall. Und wir haben also diese technischen Möglichkeiten, gemeinsam mit einer US-Regierung, die eine Sicherheitsstrategie veröffentlicht hat, in der sie schreibt, sie will Regime Change in Europa. Mhm. Und mir kommt vor, dass diese Gefahr überhaupt nicht besprochen wird. Dass wir eine Regierung haben, die Regime Change will, also die sagt, sie will Wahlen beeinflussen, und die gut befreundet ist mit allen, die alle technischen Mittel in der Hand haben und die ja mit der Regierung zusammenarbeiten. Also die AI-Labs arbeiten mit dem Pentagon zusammen. Mhm. Jetzt OpenAI, vor Anthropic, eigentlich beide inzwischen. Die haben diese Möglichkeiten, jedem genau die Information zu geben, in die Richtung, in die man sie die Leute halt bringen will. Und ich finde, dass das wirklich eine Sicherheitsfrage ist für Europa, über die viel zu wenig gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob Sie mir folgen können.
Ich kann Ihnen total folgen. Ich bin nur gerade ein bisschen fassungslos. Weil,
naja, so als Background, das hatte der Pentagon, wir wissen das ja, weil der Pentagon sich mit Anthropic überworfen hat. Ja. Anthropic hat gesagt, sie hatten rote Linien. Ja. Und eine davon ist Mass Surveillance of US Citizens. Ja. Also Massenüberwachung von US-Bürgern. Das kam daher, weil der Pentagon Anthropic Bulk Data gegeben hat, also wahnsinnig viele Daten und gesagt haben, so, macht's was damit. Und Anthropic hat gesagt, neben so, es muss noch ein Mensch auf den Knopf drücken für die Waffe, weil unsere Systeme sind nicht so weit, hat gesagt, Massenüberwachung von US-Bürgern, das geht zu weit. Weil die Möglichkeiten, die eine Regierung hat, wenn sie in jedem Moment von jedem Bürger weiß, was er tut, ob er gerade bei Rot über die Straße geht, ob er gerade vielleicht raucht, wo er nicht rauchen soll, weil überall Kameras sind und jetzt die Möglichkeit da ist. Man hat jetzt nicht mehr diese Einschränkung, dass man einen Beamten auf jemanden ansetzen muss, sondern man kann das mit allen jederzeit machen. Da hat Anthropic gesagt, machen wir nicht. Das ist zu viel Macht für eine Regierung. Und ich finde, was wir in Europa übersehen haben, ist, dass das immer eingeschränkt war auf US Citizens. Mhm. Niemand hat dort jemals gesagt, wir überwachen keine Europäer.
Ja.
Niemand. Also das ist eigentlich und, so, das liegt einfach so am Tablett,
aber gleichzeitig,
dass die Zugänge haben zu uns allen unseren Daten, ja, sei es jetzt Social Media Daten, sei es jetzt Standortdaten, sei es Daten von Kameras, die überall hängen. Davon gehen wir ja sowieso aus, ja, dass sie das haben,
ja,
mit ihren ganzen Diensten. Niemand hat gesagt, wir überwachen die Europäer nicht. Das heißt, die haben die Möglichkeit, sie haben die technische Möglichkeit und sie haben es angekündigt, dass sie es tun werden.
Aber wäre dann nicht die Frage zulässig oder auf der Hand liegend, dass man ein bisschen analoger sein sollte und ein bisschen analoger leben sollte? Heißt aber auch, wir sollten eigentlich zum Beispiel so Dinge wie Bargeld mit Zähnen und Klauen verteidigen, weil wir nicht uns in einer digitalen Währung oder bargeldlosen Gesellschaft bewegen wollen, weil dann eben jeder irgendwo im Silicon Valley, im Weißen Haus oder was auch immer mir einfach mein Konto zutritt.
Ich höre, was Sie sagen, ich verstehe, was Sie sagen. Ich hasse Bargeld persönlich. Okay. Ich habe nie Bargeld, ich zahle alles mit einem Handy. Das heißt, ich würde mir wünschen,
ja,
ich weiß nicht, die Zeit zurückdrehen, immer schwierig,
ja, aber
wenn man es mal hat.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass die USA keine Möglichkeit haben, mir alle Zahlungsmöglichkeiten zu nehmen, wenn sie wollen.
Ja.
So wie es mit Richtern passiert ist, ja, die in Den Haag für den Haftbefehl für Netanyahu gestimmt haben. Es gibt Leute, die können nichts mehr machen. Die können nicht mehr zahlen, die können nichts mehr buchen. Französischer Richter zum Beispiel, weil alles auf US-Servern liegt.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass die europäischen Regierungen sich zusammentun und sagen, was sie immer ankündigen, europäische Datensouveränität, wir bauen ein europäisches System, nicht nur Medien, sondern eben auch Zahlungen, Clouds, Serverfarmen, das nach europäischen Regeln funktioniert und das nicht einer Regierung irgendwo die Möglichkeit gibt, direkt ins Leben von Leuten reinzuregieren. Dabei einmal ist es vielleicht wirklich Bargeld, aber ich würde schon gern weiter digital zahlen können.
Ja, ja, nein, dass man es kann.
Ich möchte nicht in ein Reisebüro gehen müssen,
nein,
Backen 100 Dauer und meine Reise buchen.
Ja, weiter, muss ja weiter alles möglich sein, aber gleichzeitig denke ich mir, man sollte sich einfach die Technologiefreiheit bis eben hin zum analogen Zahlen weiterhin erhalten. Das ist einfach alles, was
ich sage. Aber ich glaube, es ist wirklich eine geopolitische Sicherheitsfrage, die jeden Bürger und jede Bürgerin betreffen kann. Ja. Ich sehe viel zu wenig Diskussionen darüber.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Thema bis zu Ihren Ausführungen heute auch so nicht auf meinem Schirm gehabt. Ich bin Ihnen unendlich dankbar dafür, dass Sie es so in der Klarheit auch zur Sprache gebracht haben.
Das ist vielleicht gut für Sie, weil meine Erkenntnisse kommen daher, dass ich viel zu viel Zeit mit AI-Podcasts verbringe aus den USA.
Ja, offensichtlich.
Und mich sehr, sehr rein.
Aber ich glaube, wir sollten auch etwas draus machen und vielleicht könnten wir es als Initiative sehen und vielleicht kann ich Sie motivieren, dass wir irgendeine, nämlich im Sinne der Erkenntnisse für die Jugend, eine Sendung oder eine Dokumentation oder was auch immer machen, weil also meine Kinder, die sind 15, 16 und 27, glaube nicht, dass meine Töchter den Blick haben, den sie jetzt gerade geschildert haben, logischerweise. Der wird ihnen aber auch nicht vermittelt, das kriegt man in der Schule nicht mit, das kriegt man in einem Geografiebuch oder in einem IT-Unterricht nicht mit. Also ich glaube, was wäre im Sinne der Bildung?
Ja. Es sind auch Entwicklungen, die jeden Tag neu sind.
Ja,
also was ich jetzt sage, war vor einem halben Jahr nicht so.
Ja, aber alleine, was Sie jetzt gesagt haben und wie Sie es gesagt haben, in der Klarheit, glaube ich, sollte man viel transparenter den Menschen kommunizieren. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich bin Ihnen auf jeden Fall sehr dankbar für diese Ausführungen. Ich glaube, auch wenn wir gerne, also ich würde noch gerne die nächsten 2 Stunden mit Ihnen hier verbringen und weiter diskutieren und Ihnen zuhören. Sie haben noch was zu tun, wir haben den nächsten Gast. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen und würde mich freuen, wenn wir diesen Dialog fortsetzen können.
Danke für die
Einladung. Zusammen stärker. Vielen Dank.
Danke sehr.